SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Vor 50 Jahren ist ein kleines rotes Buch herausgekommen. Das hat das Radio gemeldet.
Zivilverteidigung. So heißt ein Buch, das in diesen Tagen und Wochen an alle Schweizer Haushaltungen verteilt wird.
Es war die Zeit vom Kalten Krieg. Das Zivilverteidigungsbuch von 1969 hat der Bevölkerung zum einen gezeigt, wie sie sich gegen einen Atomkrieg und andere Katastrophen wappnen können. Und es hat zum anderen gezeigt, wie man einen inneren Feind bekämpft, der die Schweiz erobern will. Ein Feind, der unter uns ist und der ständig unter der Oberfläche agitiert.
Die Schweiz muss eingegliedert werden.
Die Schweiz muss eingegliedert werden. Und zwar ohne Krieg.
Und zwar ohne Krieg.
Das Zivilverteidigungsbuch war quasi die Bibel vom Kalten Krieg. Dieser Zeit ab 1945 bis 1989. Eine Zeit mit der Angst vor einem Atomkrieg und eine Zeit mit einem rabiaten Antikommunismus, wo man im Schema West-Ost, rechts-links gut und böse gedacht hat. Ich, der Jürg Göninger, bin 1960 mitten in die Zeit hineingeboren worden. Erst viel, viel später habe ich realisiert, wie mich die Zeit unbewusst geprägt hat. Ich habe noch gut den Anwurf «Gang doch nach Moskau» im Ohr, wo man all denen angerührt hat, die kritisch gedacht haben oder die nur schon in Ostblock gereist sind. Und meine Mutter, die im müffeligen Schutzraum unten Luftmatratzen, Wohlendecken und Notvorrat parat gelegt hat. Die Sendung zeigt ein Stück Schweizer Geschichte. Zeigt die Schweiz im Kalten Krieg. Was das Zivilverteidigungsbuch wollte und was von dieser Zeit geblieben ist, also der Zivilschutz, Schutzräume, Bunker und die Idee vom Notvorrat. Die meisten Aufnahmen in dieser Sendung sind übrigens aus dem Archiv von Schweizer Radio und Fernsehen.
«Das Buch will uns orientieren», schreibt Bundesrat Ludwig von Moos in einem Begleitbrief.
Herr Bundespräsident, warum haben Sie dieses Zivilverteidigungsbuch herausgegeben?
Das Zivilverteidigungsbuch will sich in den Dienst der Gesamtverteidigung stellen. Es ist ja heute bekannt, dass die Landesverteidigung sich nicht mehr nur auf die militärische Abwehr beschränken kann, sondern dass, wie in einem Krieg, auch die Zivilbevölkerung betroffen würde, ihrerseits auch die Zivilbevölkerung auf dem zivilen Sektor auf künftige Ereignisse dieser Art vorbereitet werden muss.
Wenn man im Buch «Zivilverteidigung, ZVB» umblättert, sieht man Kapitel wie «Friede», unter anderem alles über den Zivilschutz, «Kriegsgefahr», «Krieg», «Psychologische Kriegsführung», also die sogenannte zweite Form vom Krieg und «Widerstandskampf».
Der Plan des Feindes? Er ist angriffsbereit, wir sind abwehrbereit. Er kreist die Schweiz ein, wir machen den Igel. Der Plan des Feindes? Er beginnt, den Willen seines Opfers zu brechen.
Wir stehen zu euch. Das Land aber verlangt von euch Wachsamkeit, Disziplin und Opferbereitschaft.
Was ging da vor sich? Was hatte er übersehen?
Der Daniel Di Falco, Historiker, Kulturjournalist und Theaterautor, sagt, dass ZVB sei eine klassische Verschwörungstheorie.
Dort drin steckt eigentlich ganz eine grosse Verschwörungstheorie. Das ist mir in dem Sinne in die Nase gestochen, weil es dort, anders als heute, wo Verschwörungstheoretiker gegen vermeintliche Eliten, gegen eine scheinbar existierende Weltregierung sich auflehnen, und anschreiben, eigentlich eine offizielle staatliche Instanz ist, der Schweizerische Bundesrat, wo den Leuten erklärt, es gibt eine Verschwörung und ihr müsst euch darauf vorbereiten und wir helfen euch jetzt verstehen.
Das ZVB, das Zivilverteidigungsbuch, ist 1969 davon ausgegangen, dass die Schweiz von einem Feind unterwandert ist. Wach bleiben, hat es geheissen. Und das ist eine Metapher von Verschwörungstheorien. Und nichts ist, wie es scheint. Auch das sagen Verschwörungstheoretiker.
Die in dem Buch erkannten Parolen und Botschaften sind miteinander verbunden.
Der Daniel De Falco hat ein Theaterstück fürs Aargauer Theater Marie geschrieben. Über Verschwörungstheorien und damit auch über das Zivilverteidigungsbuch.
Man kann sie mit lebenden Personen oder bestehenden Ortsnamen vergleichen. Dann wird es auffällig.
Die aus diesem Buch bekannten Figuren und Formen, die Verwandten, die leben.
Denn die leben.
Die leben in diesem Buch. Die ganzen Phobien, Neurosen, diese fixen Ideen. Die infektiösen Muster.
Dieser massenhaft verbreitete Wahn. Aus dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement.
Verschwörungstheorie kann man es drum nennen, weil der Bundesrat den Leuten erklärt, dass das, was sie als Realität anschauen, gar nicht die Realität ist. Das ist ein wesentlicher Punkt bei Verschwörungstheorie. Er sagt, heute passieren ein Haufen Sachen, aber in Wirklichkeit sind die Sachen ganz anders. Leute zum Beispiel in der Schweiz protestieren gegen einen Waffenplatz, für höhere Löhne, für mehr Ferien, für die Abrüstung vor allem. Das ist aber nicht so ernst zu nehmen, sondern in Tat und Wahrheit sagen die Leute willentlich oder unwissentlich gesteuert von einem grösseren Feind, der die Schweiz ersetzen will. Diese Forderungen sind zwar aufgestellt worden im Rahmen der normalen politischen Auseinandersetzung in einem Rechtsstaat, auf dem Boden der Verfassung. Trotzdem ist dem Bundesrat ein Anliegen gewesen, die Art von politischem Engagement, von politischer Haltung und Tätigkeit unter den Verdacht zu stellen. Das sind eigentlich gar nicht die Leute, die das wollen, sondern es sei ein Manöver, wo am Finde musste diene.
Das Zivilverteidigungsbuch war grafisch wie erzählerisch ein ambitioniertes Projekt gewesen. Es ist nicht nur Text, es ist auch Collage. Es hat verschiedenste Textsorten. Fiktive Zeitungsausschnitte, Grafiken, Erzählungen, fiktive Originaldokumente, Telex-Meldungen. Es kommen verschiedene Figuren vor. Der findliche Wühler und seine Helfer. Auch der Bundesrat kommt vor. Diagramm. Es hat Stadtplan, Piktogramm, Anleitungen für den Notvorrat, Abläufe vom Zivilschutz und Widerstandskampf.
Es gibt eine Oberfläche von der Sache und darunter ist das, was wirklich passiert. Oder? Also darum geht es darum, wie es halt im Büchlein sonst heisst, dass man wachsam muss bleiben, weil der Feind will uns einschläfern. Hier steht, die zweite Form des Krieges ist darum so gefährlich, weil sie äußerlich nicht als Krieg erkannt wird. Der Krieg ist jetzt uns getarnt, er spielt sich in den äußeren Formen des Friedenszustandes ab und kleidet sich in die Gestalt einer inneren Umwälzung. Da haben wir genau da, also wo der Bundesrat auch an anderer Stelle laut verlautet, da ist ja so eigentlich fiktiv, imaginär, aber gleichzeitig ist es ernst gemeint. Eigentlich gibt es die Frage, Krieg oder Frieden, wir wissen es nicht. Und das ist schon etwas, das ist eigentlich noch etwas Verrücktes, oder? Wenn eine Landesregierung vor einer Bevölkerung ansteht und sagt, wir wissen gar nicht, mit welcher Realität wir es dort zu tun haben.
Regierung und Partei des Angreifers lassen sich von folgenden Überlegungen leiten. Es ist Zeit, sich mit der Schweiz zu beschäftigen. Die Schweiz muss eingegliedert werden, und zwar ohne Krieg. In der Schweiz wird eine Organisation geschaffen, die in spätestens 10 Jahren die Macht ergreift. Als äußeren Rahmen gründen wir eine politische Partei. Es geht weniger darum, die Macht in demokratischen Wahlen zu erlangen. Im gegebenen Zeitpunkt wird mit Terror und einem kleinen Staatsstreich nachgeholfen. Die Partei hat den Schein der Legalität zu wahren. Durch ihre Vertreter in den Parlamenten wird sie Sand ins demokratische Getriebe streuen. Sie wird als fortschrittliche Friedenspartei mit idealistischen Zielen getarnt. Ihr Programm verspricht Kampf für den Weltfrieden, Entwicklung der Kultur, bessere Löhne, kürzere Arbeitszeit. Intellektuelle und Künstler eignen sich gut als Lockvögel und Aushängeschilder. Propaganda macht man nicht mit Arbeitern. Ein Professor, Journalist oder Pfarrer ist viele Arbeiter wert. Der Angreifer bestimmt einen Sonderbeauftragten für die Schweiz. Nennen wir ihn Adolf Bühler.
Der innere Feind, der ist unter der Oberfläche, also unsichtbar. Das Denken ist problematisch, hat auch der Schweizer Historiker Georg Kreis vor 10 Jahren im Schweizer Radio gesagt.
Ein Kampf gegen ein Phantom, und dieses Phantom muss man glauben, weil zwei wesentliche Eigenschaften sind wie bei Gas, man hört es nicht und man riecht es nicht. Also kann man behaupten, dass es es gibt, und diejenigen, die es nicht wahrnehmen, die sind wiederum ein Beweis, denn sie sind so naiv und sie sind so dumm.
Das Denken im Zivilverteidigungsbuch ist Denken vom Kalten Krieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es die zwei grossen Blöcke gegeben. Der Westen mit den USA an der Spitze und der Osten mit der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten. Dazwischen der eisige Vorhang. Beide Seiten haben aufgerüstet, was es hergegeben hat, auch mit Atomwaffen und immer im Gleichgewicht vom Schreck. Die Schweiz ist glimpflich aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen, aber nachher war einfach eine neue Angst rum. Die Angst vor dem Atomkrieg und die Angst vor dem Kommunismus. Der Thomas Baumberger ist Historiker und er hat ein Buch, ein Standardwerk über die Schweiz im Kalten Krieg geschrieben.
Also der Kalte Krieg ist eine Art imaginärer Krieg. Also es ist ein Krieg, der nicht stattgefunden hat, zum Glück, aber wo die Staaten vom Westen, die USA und die Satelliten und die vom Osten, Sowjetunion und der Ostblock, eigentlich sämtliche Ressourcen mobilisiert haben, um aufzurüsten. Also man hat militärisch aufgerüstet, man hat die ganze Wissenschaft in Dienst für ihre Aufrüstung gestellt. Es hat eine Art kulturellen Krieg gegeben.
Und in einer polarisierten Welt ist die Schweiz, einmal mehr, zmitzt innen gsi.
Der Kalte Krieg, der war wirklich weltumspannend gewesen. Es hat kaum ein Land gegeben, das nicht betroffen war durch die Konfrontation zwischen den beiden Blöcken. Das hat also das Leben von der ganzen Menschheit, kann man sagen, beeinflusst.
Die Schweiz war mit dabei gewesen im westlichen Lager, hat der Historiker Jean-Rudolf von Salis vor vielen Jahren mal kritisch geschrieben.
Es war in der Tat ein merkwürdiger Widerspruch, der offenbar viele Politiker und Journalisten nicht gestört hat, als bei uns auf der einen Seite die Einhaltung der Neutralität und die Unabhängigkeit unseres Landes von allen Blockbildungen auf das Nachdrücklichste gefordert. Auf der anderen Seite eine bis zur Panik gesteigerte Stimmung des Kalten Krieges wissentlich verbreitet wurde. Es war dies die Zeit der Schizophrenie des politischen Bewusstseins der Schweizer.
Interessanterweise dann auch in den 50er Jahren ist die traditionelle, sagen wir mal, bürgerliche Lebensweise gewissermaßen von zwei Seiten unter Druck gekommen. Einerseits die Bedrohung von dem Kommunismus, der da hochgespielt worden ist, und auf der anderen Seite auch vom, sagen wir, American Way of Life, wo gewisse traditionelle Lebensweisen in Frage gestellt hat. Und die 50er Jahre, das hat doch eine rechte Erschütterung gegeben. Also Rock'n'Roll ist dann gekommen, Halbstörcherbewegung und so weiter. Also einerseits die Zeit, wo der Kalte Krieg fast am kältesten war, aber doch Lebensformen aufgebrochen sind und sich verändert haben.
Der Kalte Krieg in der Schweiz war ein Krieg in den Köpfen der Menschen. Ein Kampf gegen einen inneren Feind. Der Thomas Baumberger, Historiker und Verfasser vom Standardwerk über den Kalten Krieg in der Schweiz.
Also eins der ganz typischen Merkmale des Kalten Krieges in der Schweiz, das war ein absolut rabiater Antikommunismus gewesen. Ich würde sogar sagen, dass der Antikommunismus eine identitätsstiftende Wirkung hatte. Es war eine Art wie eine Klammer gewesen, die die Schweiz zusammengehalten hat. Und das ist eigentlich umso erstaunlicher, weil Kommunisten in der Schweiz nie eine Rolle gespielt haben. Sie haben ihren höchsten Stimmenanteil gehabt im 1947 bei den Nationalratswahlen mit 5%. Und nachher haben sie immer weniger gehabt.
Die Propagandaorganisation Heer und Haus aus dem Zweiten Weltkrieg ist in dem Kalten Krieg reaktiviert worden als Schweizerischer Aufklärungsdienst. Einer von den Referenten von dem Aufklärungsdienst ist der Oberst Hans Huber gewesen. Er hat 1961 im Radio Beromünster geredet.
Es kann nicht deutlich genug unterstrichen werden, dass auch der nicht-militärische Teil dieses Kampfes wirklicher Krieg und damit für jedes Volk lebensgefährlich ist. Sein Kommandosystem ist diktatorisch, zentralistisch und reicht von Moskau über die nationalen Unterkommandos bis in die örtlichen Gefechtsstellungen hinein. Gelingt dem Gegner zum Beispiel die Infiltration in genügendem Ausmaß, so beginnt bereits der Zersetzungsprozess.
Wer kritisch denkt hat oder wer eine Reise in Ostblock gemacht hat, war ein Feind vom Staat gewesen.
Meine Hörerinnen und Hörer, es ist tatsächlich so gekommen, die Jugend Berns ist zur russischen Botschaft gegangen.
Wo die sowjetischen Truppen 1956 den Aufstand zu Ungarn zu Boden gemacht haben, sind die Emotionen in der Schweiz hochgegangen.
Die Zeit ist jetzt endlich vorbei, wo man ein sogenanntes Jugendfestival zwischen West und Ost fraternisiert hat.
Alle Jugendlichen, die bei der Demonstration auf dem Waisenhausplatz mit dabei waren, sind hinausgekommen und schreien einer wie der andere, raus mit den Russen.
Raus mit mir!
Wir begeben uns mitten hinein in diese jungen, Buben und Mädchen, alle Schüler Berns, Sie haben die Plakate mitgenommen und stehen da draußen demonstrieren.
Am 25. April 1957 hat der Divisionär Ernst Ullmann auf Radio Bärenmünster einen Vortrag mit dem Titel «Das Atomwaffenproblem».
Jeder Staat muss sich klar darüber sein, dass er, solange die Atomwaffen nicht verboten und geächtet sind, von einem über Atomwaffen verfügenden Staat durch Drohung mit Atombeschuss zu jedem Zugeständnis erpresst werden könnte. Man kann sich Erpressungsversuchen gegenüber nur erwehren, wenn man dem Drohenden gegenüber mit der gleichen Vergeltung drohen kann.
Die Schweiz hat an eine eigene Atombombe gedacht.
Man hat das Projekt von einer eigenen Atombombenentwicklung während Jahrzehnten sehr weit vorantrieben. Und die Schweiz hat in den 80er Jahren, bis das Projekt aufgegeben worden ist, tatsächlich den Status von einer atomaren Schwellenmacht gehabt. Also die Schweiz hat die technischen Voraussetzungen gehabt. Sie haben sogar auch Plutonium noch gehabt, das erst vor ein paar wenigen Jahren zurückgegeben worden ist, um, glaube ich, eine oder zwei Atombomben zu produzieren. Die Angst war sicher real von einem Atomkrieg, die latente Angst. Aber es war mehr dann eigentlich eine Angst, dass die ganze Welt könnte zerstört werden. Also das Atomwaffenarsenal, das war so, dass die Welt mehrfach könnte zerstört werden.
Die Identität der Schweiz hat sich aus einer totalen Abwehrhaltung nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Vor allem in der Deutschschweiz war immer noch das Klima der geistigen Landesverteidigung. Thomas Bomberger, seine These ist, dass man die geistige Landesverteidigung, die ursprünglich gegen die Nazi gerichtet war, nach 1945 umgepolt hat und die ab dann gegen den Kommunismus gerichtet war.
Das ist meine These, dass das Instrument eigentlich von dieser geistige Landesverteidigung, die gegen die Nazis eingesetzt wurde, das ist in der Schweiz einzigartig im Vergleich zu anderen Ländern. Und mit dem Abwehrdispositiv, das man eben gegen Nazis eingesetzt hat, hat man gewissermaßen die institutionellen Voraussetzungen schon gehabt, um eben das Instrument gegen Kommunisten einzusetzen. Und ohne dass die Methode der geistigen Landesverteidigung, glaube ich eben nicht, dass in der Schweiz so einen rabiaten Antikommunismus gegeben hätte. Es war ein relativ diffus formuliertes Konzept, das vor allem die schweizerischen Werte betont hat. Mehrsprachigkeit, verschiedene Kulturen, aber auch der Wert der Demokratie, Föderalismus usw. So
den nationalen Konsens hat es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Die Gesellschaft ist vielfältiger geworden.
Es ist unbequem auf der Pritsche. Die Beine sind mir eingeschlafen. Weder Durst noch Schlaf. Nur das Bedürfnis, möglichst wenig vergessen zu haben, um davon zu erzählen. Wem? Wem erzählen?
In der Zeit des Kalten Krieges ist der Zivilschutz entstanden und viele atomsichere Schutzräume.
Die eigentliche atomare Konfrontation hat nicht stattgefunden, aber man hat sich darauf vorbereitet, darauf eingerichtet und insbesondere auch die Schweiz. Und die Schweiz ist nebst den zwei Ländern, Albanien und Nordkorea, eigentlich das Land, wo für jede Person, sogar für mehr Atombomben, einen sicheren Bunkerplatz zur Verfügung gestellt hat. Und was ich eigentlich das Verrückte an dieser Strategie gefunden habe, ist, dass die Schweiz sich auf ein Überleben nach einem Atomkrieg eingestellt hat. Andere Staaten, die viel weniger Schutzplätze haben oder gar keine, die haben eine Strategie verfolgt, einen Atomkrieg zu verhindern. Und die Schweiz hätte den wollen überleben.
Eine Wanderausstellung, die 40 Schweizer Städte besuchen wird, zeigt, wie die Zivilbevölkerung in einem totalen Krieg sich schützen könnte. Lebensmittel wären nach der Explosion von Atomgeschossen radioaktiv verseucht. Der Geigerzähler vermöchte die Gefahr aufzuspüren. Man kann heute atombombensichere Schutzräume bauen. Und die Ausstellung zeigt, wie sie aussehen müssen. Zur Rettung von Verschütteten braucht es erprobte Atmungsgeräte. Zivilschutz ist Selbstschutz. Dies wird in dieser Ausstellung eindrucksvoll bewiesen.
Im Zeitalter des totalen Krieges sind auch wir jederzeit bedroht von bewaffneten Konflikten, und müssen mit einem Ernstfall rechnen. Der Zivilschutz, eine Art unbewaffneter Truppe, erfüllt hier eine äußerst wichtige Aufgabe im Schutz, in der Rettung und Betreuung von Personen und Gütern. Die Rettung von Menschenleben steht im Vordergrund. Bedarf der Ärzte und Samariter, das Material für die Feuerwehr, modernste Maschinen und Geräte stehen bei einer Katastrophe zur Verfügung. Die Mannschaften tragen Schutzanzüge gegen Hitze, Strahlen und Gase. Kostspielige Anzüge und Messgeräte helfen, die radioaktive Strahlung bekämpfen, und zur Identifikation von Giftgasen werden mobile Laboreinrichtungen verwendet.
Also eigentlich würde ich meinen, der ganze Zivilschutz an und für sich, obwohl er heute neu aufgegeben hat. Die Organisation ist im Kalten Krieg aufgebaut worden. Man hat deren Organisation heute andere Aufgaben gegeben. Der ganze Zivilschutz mit den Schutzräumen bis hin zu Empfehlungen wie Notvorrat halten, das kommt eigentlich aus dieser Zeit.
Nämlich aus der Zeit des Kalten Krieges. Das sagt heute Christoph Luri, der Vizedirektor im Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Der Zivilschutz gibt es seit 1963, genauer das Bundesgesetz über den Zivilschutz. Der Zivilschutz plus all die Luftschutzkeller und die vielen Bunker zusammen sind der Reflex gegen die nukleare Bedrohung. Das Sicherheitsdenken und die Bunkermentalität sind international in selber Zeit einmalig gewesen. Der Sonnenberg zu Luzern ist ein Beispiel für den Zivilschutzgigantismus. Die grösste Zivilschutzanlage der Welt. Der martialische und technokratische Ausdruck von Angst vor einem Atomschlag. Gedacht war die Anlage für 20'000 Personen. Geschlafen und gelebt hätten die 20'000 in den beiden Tunnelröhren vom Autobahntunnel. In dem Autotunnel von der A2 auf dem Weg in den Süden auf der Hauptachse Hamburg-Genua. Der Tunnel hätte man mit 4 350 Tonnen schweren Betontour zugemacht. Oben am Tunnel, aber im Berg innen, hat man ein 7-stöckiges Haus gebaut. Mit einem Notspital, mit 2 Operationssälen, einer Spitalküche, einer Wäschküche, einer Kommandozentrale und einem Radiostudio. Dazu eine gigantische Lüftungsanlage. 1987 hat man die ganze Anlage getestet. Die ganze Welt ist schauen. Die Übung Ameisen war aber ein Flop. Es hat vieles nicht funktioniert. Der Sonnenberg als Zivilschutzanlage in seiner ganzen Grösse ist Geschichte. Im 7-stöckigen Haus würde man heute noch 2'000 Leute einquartieren. Im Autobahntunnel aber niemand mehr einquartieren. Seit 2006 macht der Verein Unterirdisch Überleben Führungen in dieser riesigen Bunkeranlage. Es ist ein Reis in den Kalten Krieg. Führungen gibt es praktisch jeden Tag, das ganze Jahr. 2/3 sind Schulen und Firmen, etwa 1/3 Touristen aus dem Ausland. Bei einer der allerersten Führungen 2006 dabei war, ist meine Kollegin Karin Frey, geführt vom Roman Unternährer vom Verein Unterirdisch Überleben. Hier ein Ausschnitt aus ihrer Reportage aus dem Archiv.
Wir kommen hier durch eine relativ dicke Metalltür mal rein. Und dann kommen die bekannten Türen, die man so aus dem eigenen Keller kennt, mit dem Hebel, den man muss runterdrücken muss, die aus Beton sind.
Die sind aus Beton, das sind so Zivilschutzraumtüren, wie man sie eigentlich in jedem Haus hat. Und die Idee ist eigentlich, man sieht, wir haben zwei nacheinander, zuerst eine blaue und dann eine grüne. Die Idee hier ist, dass man im Prinzip reinkommt, in den Zwischenraum rein, das sogenannte Schleuse, dass man sich dort allenfalls auch noch wäscht, wenn man verunreinigt ist, dass man da wird im Prinzip dann auch gecheckt, was darf man überhaupt alles mitnehmen.
Wenn man so läuft in diesem Tunnel, merkt man auch, wie sich der Geruch davon verändert. Es kellert plötzlich viel mehr, so der leicht feuchte Betongeruch, zum Teil fast ein bisschen müffelig. Wir kommen zum Ende von diesem langen, grauen Betongang. Und es geht rein in einen Raum, der auffällig hellgelb und rot bemalt ist.
Das ist Farbpsychologie. Man hat sich gesagt, die Leute die reagieren anders, wenn das eben nicht nur Beton ist, sondern wenn das eine gewisse Farbe hat. Und es ist eigentlich in all diesen Orten, wo Leute hier arbeiten, im Ernstfall, sind die Farben gestrichen. Das heisst, es ist hellgelb und es ist hellgrün. Auf der anderen Seite sind natürlich der allergrößte Teil der Leute im Tunnel innen gewesen. Und im Tunnel innen sind die Wände einfach auch grau und verschmutzt von Abgas.
Jetzt gehen wir hier immer tiefer in den Berg rein. OP-Abteilung, Vorbereitung.
Wir sind an dem Ort, wo vielleicht auch am interessantesten ist für viele Leute. Das da wäre ein Notspital gewesen, wo man im Prinzip hat können operieren, wo man alles oder alles Wichtige auch hat können machen, was in einem normalen Spital passiert ist. Das heisst, es ist sämtliches Besteck da gewesen, es sind Bett da gewesen, es sind Maschinen da gewesen, man hat können röntgen. Es hat auch hier im Prinzip im Vorbereitungszimmer vom OP jetzt auch die Wasserhähne. Man sieht das manchmal in den Filmen, wo der Chirurg kommt und nicht mit den Händen, sondern nur so mit dem Arm irgendwie muss daher kommen. Und dann kann man die Hände waschen und dann, ohne dass man die Hände berührt, wieder mit dem Arm hier zumachen.
Vor uns zu ist etwas ganz Lustiges. Nämlich ein Plastikkübel, der aussieht wie ein Ochsner-Güsselkübel mit einem Toilettenschüssel drauf.
Es ist so, dass die Leute ja halt auch aufs WC hätten müssen, die 20'000 Leute. Und es hat in dem Sinne im Tunnel ja keine sanitäre Anlage, dass man hat einfach können sagen, da machen wir ein Grossraum-WC oder so. Das wäre im Prinzip einfach das WC gewesen. Das heisst, man hätte da, wäre draufgegangen, hat sein Geschäft erledigt, dann wäre er nichts gekommen. Wenn er ein Sack voll gewesen wäre, wäre er einfach entsorgt worden. Keine Spülen, nichts, Punkt, fertig.
Jetzt kommen wir in einen höheren Raum. Da innen schmeckt es lustigerweise auch anders, frischer irgendwie.
Das ist die Luft. Das ist die Luft, die durchzieht. Durch den Tunnel. Wir werden jetzt sehen, im Prinzip ein Ort, wo die Luft mit 60 bis 80 Stundenkilometer durchzieht. Abluft auch von der Autobahn. Wo im Notfall dann eben genau umgekehrt würde, wo dann Zuluft wäre für den Tunnel, wenn jetzt Leute würden drinnen wohnen. Und man kann da nicht einfach hinheben, 60 bis 80 Stundenkilometer, das ist ein recht heftiger Wind. Darum müssen wir jetzt schnell, für das müssen wir die Ventilatorenautomatik ausschalten. Das im Prinzip, dass es gespürt ist. Und das dürfen wir nicht einfach so machen. Da müssen wir auch zuerst die Polizei anrufen, dass sie wissen, wir sind jetzt schnell 5 Minuten drinnen.
Ja, machen wir das jetzt, oder was?
Huch, machen wir jetzt. Grüezi Waller Dubach, Unternährer. Ich bin gerade im Sonnenberg innen, an einer kleinen Führung mit einer Journalistin und wir würden rasch in den Bombentrichter gehen, dass wir die Ventilatoren kurz vor ausschalten. Merci.
Und das darf man einfach?
Das ist ein Ort, wo im Prinzip noch praktisch kein Luzerner drin war. Das ist etwas, was man auch nie anschauen konnte, ich sage jetzt bei anderen Führungen oder so. Und wir tun jetzt hier den Ventilator sperren, dass er jetzt nicht in dem Sinn anging. Man kommt nicht einfach so raus. Und jetzt Achtung, es zieht schon ein bisschen. Das ist die Ventilation von der Autobahn. Wir können jetzt hier durchgehen. Man kann hier aufmachen. Es ist ein grosses Tor, ist aber geht relativ ring.
Also man muss sich wirklich vorstellen, wir sind so in einer grossen, runden Betonröhre innen. Am Ende dieser Röhre, wenn man so die verschiedenen engen Schleusen durchkommt. Es sieht aus wie so in einem unwirklichen James Bond, oder? Wo so ein grosser Ventilator am Ende ist, wo man brutal Angst hätte, könnte es einfach reinziehen.
Es ist ein bisschen so, oder es ist vielleicht auch ein bisschen so, sage ich jetzt, wie auf der NEAT-Baustelle. Man sieht einfach, man ist am Berg und vorne dran ein grosses Loch. Das könnte im Prinzip die Bohrmaschine sein oder so weit, wie wir in Fels vorgestoßen sind. In Wirklichkeit ist das aber ein Trichter.
Also im Prinzip ist es, wie wenn man in der unteren Hälfte von einem grossen Kömi sticht und raufschaut, nur kommt durch das Kömi nicht jemand raus, sondern da wird die Luft eingezogen.
Genau, die Luft wird abgezogen und man sieht in dem Sinne auch nicht, wie weit es raufgeht. Also, zum Beispiel zur Erinnerung, wir sind jetzt 7 Stöcke weiter runter als dort, wo wir unsere Führung angefangen haben. Es geht noch recht weiter rauf.
Also es ist jetzt, glaube ich, für mich jetzt der erste Ort, wo es mir effektiv geschmucht worden ist. Schnell wieder raus.
Ich meine, es hat schon dort durchgeblasen.
Out of this gloom. sing a song, play guitar, make it snappy.
Es geht um die Zeit des Kalten Krieges und um die Bibel von dieser Zeit, das Buch «Zivilverteidigung». Ein Manifest vom Zeitgeist von dem. Kost hat es 1969 satte 4,5 Millionen Franken. Rausgegeben hat das Buch zwar der Bund, erschienen ist es aber in einem privaten Verlag und geschrieben hat es ein Einzelner, der Oberst Albert Bachmann, Oberst und später Geheimdienstoffizier. Der Albert Bachmann hat rund 10 Jahre voran bereits ein Soldatenbuch herausgegeben. Im Bund war es offenbar nicht ganz wohl dabei gewesen. Der Bundesrat Hans Schaffner zum Beispiel hat ein paar Mal vergeben dafür plädiert, das Ganze sachlicher darzustellen. Mehrere Vorstösse im Parlament haben Auskunft verlangt darüber, was denn das Ziel von diesem Buch sei. Und das Zivilverteidigungsbuch hat auch gar nicht mehr recht gepasst in die politisch-kulturelle Aufbruchstimmung der 60er Jahre. Der Schweizerische Schriftstellerverband hat gegen die Diffamierung der Intellektuellen in der französischen Übersetzung protestiert. Intern hat es Krach gegeben und es hat sich die Gruppe Olten von diesem Verband abgespalten. Ab Mitte 60er Jahre war die Zeit der Blumenkind, der Hippie, von Flower Power. Abenteuerlich und farbig angelegte Scharen von Leuten haben ihr das Recht auf Freiraum und neue, eigene Lebensformen gefordert. Es ist klar geworden, dass jetzt die Gesellschaft aufbricht. Im SRF Fernsehen 2008 hat der Historiker Jakob Danner dazu gesagt:
Man ist in eine Konsumgesellschaft hineingewachsen. Man hat gesehen, es gibt immer mehr Autos, es gibt immer mehr Konsumgüter. Und gleichzeitig, man kann sagen, eine geistige Landesverteidigung, eine befestigte Schweiz, die wenig zugelassen hat. Und jetzt hat man das Gefühl gehabt, jetzt gerade das in Bewegung.
Das Zivilverteidigungsbuch war ein Affront sondergleichen gewesen, hat Jakob Danner gesagt.
Es ist die rhetorische Figur von der fünften Kolonne. Der Find ist schon unter uns, wir müssen ihn nur noch identifizieren. Ich meine, das ist eine ganz heimtückische Haltung, die man hier einnimmt gegenüber von allen, die irgendwo noch selbstständig nachdenken.
Das hat auch der Schriftsteller Peter Bichsle so gesehen. Und er ist noch deutlicher geworden.
Es ist ein eindeutiger Versuch in der Volksverhetzung von dieser alten Landesverteidigungsgesellschaft. Interessant ist nur eine Diskussion darum geworden. Interessant ist geworden, dass Leute dagegen sind.
Und das Zivilverteidigungsbuch ist wie zu spät gekommen.
67 hätte man das noch können einfach so verschicken, das wäre ohne gross Aufheben zu machen noch angekommen bei den Leuten. Nach 68 hat man einfach gefunden, dass das geht nicht mehr. Man könnte nicht mit so einem Kompass kommt man eigentlich nie mehr hin in dieser sich verändernden Welt.
Es ist wie ein Schock gekommen in die bunte und im Vergleich zu früher schon recht pluralistische Gesellschaft von 1969, sagt der Historiker Georg Kreis in einem Interview von 2009.
Es ist mir eben auch aufgefallen, dieser Plural, unser Standpunkt, wir schlafen nicht, wir lassen uns nicht etc., wir durchschauen, wir machen den Igel. Und Ironie des Schicksals, das Büchlein hat ja gerade das Gegenteil bewirkt. Es hat eigentlich Gegensätzlichkeiten innerhalb diesem Wir sichtbar gemacht. Und es wurde dann vorübergehend zu einem konfrontativen Wir. Das Ganze war nicht tragisch. Man könnte sagen, das war fast wie eine Posse oder ein Schildbürgerstreich von daher kein Riesenskandal und gab allen in dieser Schweizer Gesellschaft Gelegenheit zu markieren, zu sagen, was man gut und was man schlecht findet.
Wenn man es genau nimmt, hat das Zivilverteidigungsbuch sozusagen die halbe Schweiz als der sogenannte innere Find verdächtigt, sagt der Historiker, Journalist und Theaterautor Daniel Di Falco.
Dort steht Ableger von dieser Machtzentrale vom Bösen sind Friedensorganisationen, Frauen, Jugend, Studentenbünde, humanitäre Hilfswerke und so weiter, die, das heisst, sofern sie auf die Zersetzung des Wehrwillens hinarbeiten. Und da ist auch das Toxische an dem Büchli, wo in dem ab Mitte Oktober 1969, was der Bundesrat hat verteilen lassen, jeder Briefkasten im Land, für den öffentlichen Skandal gesorgt hat, dass man eine geschätzte Hälfte der Bevölkerung, wenn man jetzt Frauen dazu nimmt, sind wir dort auf jeden Fall Teile von der Bevölkerung, nämlich die, die links von Mitte denken, diffamiert hat als potenzielle Landesverräter, als Staatsfinde.
Zeit vom Kalten Krieg, die Zeit, wo die Zivilverteidigung, das kleine rote Buch, rausgekommen ist.
18:30 Uhr, Radio DRS, Abendjournal.
Ist 1989 definitiv zu Ende gewesen. Die Berliner Mauer ist umgekehrt.
Die Fluchtwelle aus der DDR hält an. Trotz Reformzusicherungen von SED-Chef Krenz haben in den vergangenen 24 Stunden offenbar erneut rund 10.000 DDR-Bürger ihrer Heimat den Rücken gekehrt.
Am 9. November 1989 war es soweit. Die DDR-Regierung musste sich dem Druck des Volkes beugen und die Mauer öffnen. Seitdem ist der Weg nach Westen frei. Die Deutschen können sich wieder ungehindert besuchen und die Mauer hat ihren Sinn vollends verloren.
28 Jahre, das ist die Stunde.
Die Entwicklung in der DDR geht mit atemberaubender Geschwindigkeit vor sich. Wer einen halben Tag lang kein Radio gehört hat, weiß schon nicht mehr Bescheid. Auf einem Transparent einer Berliner Demo war zu lesen, es geht nicht mehr um Bananen, es geht um die Wurst.
In der Schweiz hat es, man kann so sagen, ein anderes monumentales Ereignis gegeben, etwa 3 Wochen später. Es ist die Initiative zur Abschaffung von der Armee. Ist zwar abgelehnt worden mit 35,6% Stimmen, also nur Ja-Stimmen, aber das hat einerseits das Bewusstsein von der Armee, aber auch von grossen Teilen der Bevölkerung dermassen erschüttert, dass über ein Drittel eben von der Bevölkerung für die Abschaffung von der Armee gewesen sind, dass die Schweiz, die Schweizer Gesellschaft und die Armee nicht mehr die gleich gewesen sind wie vorher.
Der Kalte Krieg war zu Ende gewesen, aber etwas davon ist noch vorig geblieben. Der Skandal um die Fische. Alles Mögliche und Unmögliche ist über unglaublich viele Leute in der Schweiz gesammelt und aufgeschrieben worden. Am Schluss sind das 900'000 Fische gewesen. Für den Historiker Georg Kreis sind die Fische logisch aus dem Kalten Krieg rausgekommen.
Diese Einstellung führte ja direkt zum Fischenskandal. Das ist dann ein anderes Jubiläum, nicht 69, sondern 89. Und dieses Misstrauen gegenüber Dissidenz, die auch in diesem Bericht zum Ausdruck kommt, dass man in diesen Leuten die Agenten des Auslandes sieht, das hat ja dann die Überwachung durch den Staatsschutz in Anführungszeichen legitimiert und hat dann zu diesen überrissenen Kontrollen der eigenen Bürger und Bürgerinnen geführt. Also diesen Zusammenhang, den muss man in einer derartigen Betrachtung unbedingt erwähnen.
Im Kalten Krieg hat sich also ein Überwachungsstaat etabliert gehabt.
Ja, ein Teil der geistigen Landesverteidigung hat den Fischenstaat legitimiert und programmiert. Das ist völlig klar.
Die Fischen, das war das Resultat von Bespitzelungen, von Verdächtigungen gegenüber Bürgern, von denen man glaubte, sie seien linksorientierte, könnten mit Kommunisten unter einer Decke stecken und unserem Staate schaden.
Das ist der Altbundesrat Moritz Leuenberger. Er war 1989 Nationalrat und Mitglied von der PUK im Fall Elisabeth Kopp. Und in dem Zusammenhang hat die PUK die 900'000 Fische entdeckt.
Über das Ausmaß, ja, über das Ausmaß waren wir überrascht. Nicht nur über das numerische Ausmaß, wie viele Fischen es da gibt, sondern auch, was in diesen Fischen stand, welche Banalitäten zum Teil da drin stand und was diese Banalitäten für Folgen hatte. Da gab es Leute, die haben dann ihre Stelle verloren oder sie haben keine Stelle bekommen, weil irgendwo ein unkontrollierter Eintrag, der gar nicht unbedingt der Wahrheit entsprach, vermerkt war.
Wenn man Moritz Leuenberger zulässt, wo das 2004 auf Radio SRF gesagt hat, dann kommt einem die ehemalige DDR Sinn.
Mich hat vor allem entsetzt, wenn zum Beispiel ein Professor, der übrigens selbst sich als linker Professor gab, seine eigenen Studenten regelmäßig der Bundespolizei gemeldet hat. Er vermute, dass die seien allzu linksextrem, so dass man sie bespitzeln müsse. Also diese ganze Mentalität hat mich eigentlich tiefer beeindruckt als die stümperhafte Art und Weise, wie das polizeilichen Spitzel auf kantonaler und auch Gemeindeebene zum Teil gemacht haben.
Atomsichere Schutzräume sind ein Kind aus dem Kalten Krieg. Auch der ganze Zivilschutz ist in dieser Zeit entstanden. Der Zivilschutz gibt es heute noch, aber er hat einen anderen Zweck. Das sagt Christoph Fluri, Vizedirektor im Bundesamt für Bevölkerungsschutz.
Also der Zivilschutz hat natürlich vor allem nach dem Fall von der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges schon einen grossen Paradigmenwechsel vorgenommen. Oder hat man vorgenommen, das war eine grosse Reform zwischen 2000 und 2004. Vorne ist der Zivilschutz klar von der Aufgabe her auf einen bewaffneten Konflikt ausgerichtet gewesen. Und mit dem Ende des Kalten Krieges hat man den Zivilschutz verstärkt und eigentlich primär auf die Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen technischen Katastrophen ausgerichtet.
Der Fokus liegt heute also auf Naturkatastrophen, also zum Beispiel Überschwemmungen, und auf zivilisationsbedingte technische Katastrophen, also zum Beispiel auf einen Dammbruch oder auf einen grösseren Zwischenfall bei einem Atomkraftwerk. Seit den grossen Reformen in den 90er Jahren ist der Zivilschutz jetzt eine Partnerorganisation im Verbundsystem Bevölkerungsschutz. Also zusammen mit der Polizei, der Feuerwehr, dem Sanitätsdienst und dem technischen Dienst. Und die Armee unterstützt den Verbund, wenn sie braucht. Schutzplätze für alle in der Schweiz gibt es immer noch. Statistisch gesehen immer noch über 100%.
Also wir haben heute eine sehr gute Schutzplatzbilanz. Es hat mehr Schutzplätze, als das wir Bewohner haben. Aber wir haben nach wie vor Lücken. Also beispielsweise in grösseren Städten, wo sehr viele Altbauten noch haben, wo man nicht einfach einen Schutzraum unten reinbauen kann. Dort gibt es noch Defizite und die sind teilweise noch relativ gross. Oder in abgelegenen Gebieten, wo halt in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahren Bautätigkeit auch nicht so gross war.
Heute im Fall zum Beispiel von einer nuklearen Katastrophe gibt es Evakuationspläne. Lange Zeit für eine Evakuation nicht, dann heisst es wie früher ab in den Keller. Wie gut der auch immer ist, Hauptsache aber in den Untergrund.
Also man muss vielleicht zuerst mal unterscheiden zwischen Schutzanlagen, ich sage es so, und Schutzräume. Schutzräume, das sind die Räume, wo die Bevölkerung da sind. Da gibt es private in den Privathäusern und es gibt öffentliche Schutzräume in der Gemeinde, beispielsweise unter dem Schulhaus oder an anderen Orten. Und dann gibt es Schutzanlagen. Das sind Anlagen für die Organisation, wo eine Zivilschutzorganisation mit ihrem Personal, Material oder eine Sanitätshilfstelle die ist oder ein Kommandoposten, das muss man unterscheiden. Das sind Anlagen für die Organisation. Beides gibt es heute noch. Bei den Schutzräumen hat jetzt gerade das Parlament das neue Gesetz behandelt und hat beschlossen, dass man an der Schutzraumbaupflicht beibehaltet. Bei den Schutzanlagen ist es so, dass wir relativ viel haben. Man hat den Zivilschutz in den letzten Jahren regionalisiert, auch reduziert. Da gibt es Anlagen, die schon ein Rechtsalter erreicht haben, also die sind in der Zeit vom Kalten Krieg gebaut worden, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, und da kann man gewisse Anlagen aufheben, möglichst sinnvoll umnutzen, beispielsweise in einem öffentlichen Schutzraum oder in Notunterkünften oder was auch immer.
Wo ist denn eigentlich der persönliche Schutzplatz, wenn man kein eigenes im Haus hat? Das wollte ich herausfinden. In meinem Haus habe ich eine gelbe Metallplakette. Dort drauf steht, wo mein Schutzplatz ist, nämlich in einem bestimmten öffentlichen Gebäude ganz in der Nähe. Ich habe angefragt bei der Behörde, der lokalen Zivilschutzorganisation. Ja, sie, hat man mir gesagt, die gelben Tafel, die gelten schon seit Jahren nicht mehr. Die müsste man schon lange abhängen. Aha, wo ist jetzt denn mein neuer Platz, wollte ich wissen. Man ist für mich in einer Liste nachschauen und hat mir es gesagt. Daraufhin habe ich genau dort angerufen. In einem Bürogebäude ist das mit einem Schutzplatz für mehrere Leute. Ob ich den Schutzplatz einmal anschauen könnte, habe ich gefragt. Nein, hat man mir gesagt, das können sie nicht. Dort sind im Moment heikle Akten von uns drin. Datenschutz. Sie verstehen. Und übrigens, wir haben nichts davon gewusst, dass der Raum auch für andere als Schutzplatz gedacht sei. Mhm. Immerhin haben mir die Behörden versichert, dass sie alle Pläne und alle Zuteilungen haben und im Krisenfall alle Seiten informieren.
Sie weiß, was Hunderttausende von Frauen wissen, oder?
Stimmt. Der Notvorrat gehört in jeden Haushalt.
Der Notvorrat. Auch das ist schon ein Konzept aus der Zeit des Kalten Krieges. Kluger Rat, Notvorrat, hat auch einen anderen Werbespot früher geheissen. Früher hat man den Notvorrat wie auch den Zivilschutz ganz im Zeichen von einer Kriegsgefahr gesehen.
Haben wir uns nicht in manchem Sinne schon bald ein bisschen zu sehr daran gewöhnt, mit den Gefahren unserer Zeit zu leben? Wie steht es da um die Haushaltsnotvorräte, welche der Familie im Ernstfall über die ersten Bezugsschwierigkeiten hinweghelfen sollten? Sind wir in diesem Punkt bereit für den Fall, dass es doch einmal wirklich 12 Uhr schlagen sollte. Um für jeden Fall fürs Erste die Familie aus dem Speiseschrank verpflegen zu können, wurde die Hausfrau wiederholt zum Anlegen von Notvorräten aufgerufen.
Also genau wie die Murmeli, he? Bin gefahren, pfiff und zack, sind alle unter dem Boden verschwunden.
Das ist doch einleuchtend, oder? Und genau wie die Munke legen wir einen Notvorrat an, privat und mit der Kriegswirtschaft.
In den 50er und 60er Jahren hat Gulte, die Weltpolitik kann unser Menü bestimmen. Das war die Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Bund hat bis heute die sogenannten Pflichtlager für Esswaren oder für Betriebsmittel und so weiter. Auch der persönliche Notvorrat ist heute noch ein Thema. Das sagt Christoph Luri, Vizedirektor vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz.
Heute spielt gerade der Notvorrat, auch der persönliche Notvorrat, nach wie vor eine grosse Rolle. Stromausfall, man kann nicht mehr kochen, man hat nichts mehr, es läuft gar nichts mehr, die Läden nicht mehr. Dann ist es sinnvoll, bevor der Bund kann über die Wirtschaft der Landesversorgung mit gewissen Massnahmen reagieren kann, dass man die Zeit kann überbrücken kann. Also, dass sich die Leute können über ein paar Tage mindestens selber mit Nahrungsmitteln, aber vor allem auch Trinkwasser versorgen.
Was sagt denn der Bund dazu, was es zum Notvorrat heute braucht?
Das ist heute das, was auch die Wirtschaft der Landesversorgung empfiehlt. Das heisst, Nahrungsmittel für etwa eine Woche und Trinkwasser, sagt man pro Person in einem Haushalt, ein Sixpack, 1,5 Liter, also 9 Liter Wasser. Weil dann könnt ihr mit dem auch allenfalls noch kochen, wenn ihr einen Gaskocher habt.
9 Liter Wasser für etwa 3 Tage. Alles für einen Notvorrat, das kann man sich heute in den Läden ohne Problem kaufen. Und trotzdem, es gibt heute unterdessen auch verschiedene Anbieter speziell für Notvorräte.
Ich heiße Reto Schetti, bin der Geschäftsführer von der Sichersat AG in Wald. Wir stellen langhaltbare Lebensmittel her und in sie Konservendosen verpacken.
Auf die Idee kommen, Notvorrat zu produzieren, Produkte, die ein paar Jahre lang haben, ist er durch einen Kollegen, der genau das gesucht und nicht gefunden hat. Das war vor über 10 Jahren.
Für mich voll im Zeitgeist, weil man hat in der Regel nicht so Zeit. Also, ich meine, früher war man im Garten und Bohnen abnehmen und nachher hat man es blanchiert und eingemacht. Oder tiefgekühlt oder was auch immer. Oder? Macht man heute nicht mehr, am Feierabend.
Ihr Prinzip ist, Esswaren tut man vorkochen, gefriert röchnen und luftdicht und vor Feuchtigkeit geschützt verpacken. Auch nicht gefriert röchnende Sachen sind so dicht verpackt, dass auch sie sicher 10 Jahre haben. Der Vorteil, sagt der Reto Schetti von Wald im Kanton Zürich, man kann es lange behalten und muss schon, aber nicht ständig, ans Ablaufdatum denken. Und was vorgekocht ist, braucht im Notfall wenig Energie, um es zubereiten. Der Reto Schetti rechnet auch mit der Zeitnot der Leute. Der Bund empfiehlt Essensnotvorrat für 7 Tage. Beim Reto Schetti und anderen Anbietern kann man ganze Monats- oder sogar Jahrespackungen haben. Für sich liken oder zu mit anderen teilen.
Das, was ich sehe, ist eigentlich in einer normalen Bandbreite. Also, was noch interessant ist, also oftmals Leute, die frische Familie gründen, also vor allem der Familienvater, kommt dann da einkaufen. Oder? Und das ist einfach so ein bisschen Sicherheit. Also, es gibt natürlich viele Beweggründe. Ich kenne da auch nicht alle, weil ich quetsche meine Kunden auch nicht aus. Aber viele haben einfach beobachtet schon die Wirtschaft und mit diesen Schulden machen, das ist vielen einfach nicht so angenehm, oder? Und es ist nicht immer die AKWs und irgendwelche Atomkriege, also es geht meistens um normale Sachen. Oder einfach etwas daheim zu haben, weil das kennt man noch von der Großmutter oder teils auch von der Mutter. Das, ja, man muss nicht immer zickeln und natürlich haben die Läden immer offen, aber ja, manchmal kommt auch unverhofft Besuch und wenn man so einen Saftschink aus der Dose auftischen und das Blättchen machen, ist auch nichts falsch dabei, oder?
In dieser Audioproduktion ist es ums Buch «Zivilverteidigung» gegangen. Dort drin ist der Zeitgeist vom Kalten Krieg von 1945 bis 1989. Das Buch hat der eine oder die andere noch die Heime, weil der Bund hat das Buch 1969 an alle Haushaltungen verteilt. Ein Verlag hat es jetzt wieder gedruckt, weil es eine historische Quelle ist, wie es auf der Homepage vom Verlag heisst. Man schaut in ein Stück Schweiz hinein, wo es so heute nicht mehr gibt. Auch wenn es erst 50 Jahre her ist. Der Kalte Krieg hat in der Geschichte der Schweiz, in der Psyche der Menschen und physisch im Land Spuren hinterlassen. Ein Teil der vielen Bunker sind zu- oder verkauft. Zum Beispiel an Leute, die elektronische Daten schützen oder die Wertsachen im Auftrag von anderen geschützt aufbewahren. Vielleicht gibt es auch jemanden in einem Bunker eine Champignonzucht. Der ein oder andere Bunker ist heute auch ein Museum. Der Zivilschutz ist heute komplett anders aufgestellt. Man denkt darüber nach, ob Frauen auch sollen müssen mitmachen sollen. Oder ob Zivilschutz und Zivildienst sollen fusionieren sollen. Aber mehr als Ideen sind das bis jetzt nicht, sagen die Verantwortlichen. Notvorrat ist immer noch aktuell. Nicht mehr wegen einem Krieg, sondern mehr im Zusammenhang mit der globalisierten Wirtschaft, wo alles miteinander verzahnt ist und es nicht viel braucht, bis die Kette einmal unterbrochen ist. Oder wenn einmal der Strom ausgeht, wenn es einen Blackout gibt. Und was von dem Denken vom Kalten Krieg ist noch geblieben? Der Historiker Georg Kreis hat es vor 10 Jahren so gesagt.
Natürlich sind sie vorhanden. Ein Teil davon hat sich in einen Ersatzdiskurs ausgelagert zwischen uns, den Einheimischen, und den anderen, den Fremden, den Zugewanderten oder den kriminellen Jugendlichen. Und die Intellektuellen und diese doch nicht sehr gefährlichen Professoren gehören immer noch zum Feindbild von Leuten, die heute noch ziemlich ähnlich denken wie die Autoren dieses Büchleins.
Und der Historiker Jakob Danner hat zu der gleichen Zeit gesagt,
man kann sagen, dass es tatsächlich einen Wandel gibt im Selbstbild von der Schweiz, in der Art und Weise, wie man sich selber als Land versteht. Ein Wandel, der aber einhergegangen ist mit einer starken Polarisierung. Die Polarisierung von den ausgehenden 60er Jahren ist, wie ich meine, produktiver gewesen als die wir heute erleben.
Heute gibt es keine Anleitung gegen unbekannte Finden mehr, wie ein Zivilverteidigungsbuch von 1969. Heute sind andere Mittel und Werkzeuge wichtig. Zum Beispiel der Nachrichtendienst vom Bund. Oder eine Medienkunde in der Schule, die zeigt, wie dass man zum Beispiel Fake News entlarven kann. Die atomare Gefahr durch Waffen, die gibt es immer noch. Nuklearwaffen sind zwar weltweit weniger rum als früher, aber sie sind viel potenter geworden. Im Vergleich zu früher ist die Gefahr aber in unserem Bewusstsein im Moment in den Hintergrund geraten.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.